Ich bete jetzt noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt diesen Gottesdienst feiern können, dass du auch einfach jetzt durch mich sprechen kannst. Darum bete ich, dass du deinen Heiligen Geist dafür sendest und ich bete, dass du mir Gnade zum Sprechen gibst und allen anderen Gnade zum Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Daniel und Elli sind wieder da. Daniel wird als Pastor für die junge Generation in unserer Gemeinde arbeiten. Jetzt wird endlich alles anders, oder? Jetzt wird endlich alles gut, oder? Ich meine, der wichtigste Wert, einer der wichtigsten Werte unserer Gemeinde ist, wir sind Familie. Das ist einer der Werte, die wir hier für unsere Gemeinde festgeschrieben haben. Aber was für eine Familie sind wir denn? Sind wir jetzt einfach nur im Leitungskreis ein bisschen jünger? Ich meine, als in der Gemeindeleitung stellen wir uns immer wieder solche Fragen, ne? Wie wird sich die Gemeinde weiterentwickeln? Wo stehen wir gerade? Was ist der nächste Schritt? Und so ist es ja auch, wenn sich in einer Familie etwas ändert, dann muss man sich erstmal wieder neu finden. Als unser zweites Kind zur Welt kam, hat eine Hebamme zu mir gesagt, es dauert mindestens 3 Monate, bis jeder in der Familie wieder seinen Platz gefunden hat. Unser Sohn war vorher Einzelkind. Meine Frau musste sich auf einmal um ein neues Baby kümmern. Wo bin ich denn da, war meine Frage. Wo bleibe ich denn jetzt? Und ich muss mich als Ehemann und Vater auf einmal um 2 Kinder kümmern. Veränderungen sind herausfordernd. Aber es gibt auch Werte, die bleiben. Die Konstanten. Das, was uns zur Familie Achtermann macht. Die gemeinsame Grundlage, unser Eheversprechen zum Beispiel. Das, was uns zur Familie macht. Unsere gemeinsame Beziehung zu Jesus. Wenn ich da eine Veränderung vornehmen würde, das würde die Substanz unserer Familie gefährden. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich finde das Prinzip von der Ein-Ehe langweilig. Ich suche mir jetzt mal eine zweite Frau. Wäre ein Problem. Wenn ich sagen würde, Esther und eine andere Frau, das wäre gefährlich. Es gibt also Veränderungen, die sind wichtig und es gibt Werte, die müssen festbleiben. Das Gleiche gilt auch für die Gemeindefamilie. Es gibt Veränderungen, die sind mega erfreulich. Daniel ist wieder da, Ellie ist wieder da. Das ist große Freude. Da freuen wir uns mega drüber. Wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen eine Beziehung zu Jesus starten, geistlich geboren werden, freuen wir uns mega. Im Himmel freuen die sich sowieso. Jesus sagt, das Party im Himmel. Feiern wir doch einfach jedes Mal mit. Aber es gibt Veränderungen, die würden uns im Wesen als Gemeinde derart verändern, dass unsere Existenz bedroht wäre. Wenn diese konstanten Faktoren klar sind, dann sind Veränderungen besser nachvollziehbar und man kann sich unter Umständen auch besser darauf einlassen. Das gibt Sicherheit. Wenn die konstanten Faktoren verändert werden, dann wird es gefährlich. Ich habe mir vorgestellt, in der Vorbereitung der Predigt, ihr kennt ja, die meisten von euch kennen vielleicht Ingo und Gabi. Sind Mitarbeiter unserer Gemeinde, Ingo und Gabi Würmann. Und die sind im Moment gerade in Südafrika. Ich habe mir vorgestellt, da gibt es in dieser ganzen Reise gibt es einige Konstanten, die sind ganz wichtig. Zum Beispiel, dass sie in Südafrika ankommen. Ja? Wenn ihr euch vorstellt, dieser Flughafen in Südafrika, das ist ein konstanter Faktor. Da kann man nicht irgendwie mal 500 Meter oder 500 Kilometer rechts oder links schauen, geht nicht. Mit welcher Airline du dahin fliegst, ist egal. Wie das Board, das Essen an Bord, das ist variabel, alles gut und schön. Aber der Flughafen ist eine Konstante. Und ich habe mir die vorgestellt, wie der Pilot im Cockpit sitzt und sagt, liebe Gäste, ich habe 1 Grad Abweichung vom Kurs, aber ist mir auch egal, ich fliege einfach mal weiter. Ja? Die Konstante habe ich aus dem Blick verloren. Aber ich fliege einfach mal weiter, weil es gerade so schönes Wetter und ich muss sowieso auf Toilette und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass Gabi ziemlich nervös werden würde. Sie ist sicherlich keine Pilotin, aber da würde sie nervös werden. Sie würde nach vorne laufen und an die Tür klopfen und sagen, Alter, spinnst du? Das ist die Konstante, ich möchte da ankommen. Das geht doch gar nicht. Was sollen also unsere Konstanten sein in unserer Familie als Gemeinde? Jetzt, wo sich das Leitungsteam verändert. Geht es nur darum, dass wir noch mehr gut aussehende junge Männer hier in die Gemeinde bekommen? Wollen wir Jugendkirche werden? Wenn diese Menschen gut aussehend, jung in unsere Gemeinde kommen, dann ist es natürlich völlig in Ordnung. Aber soll das unsere Konstante sein? wo immer mehr Menschen in die Gemeinde kommen zum Beispiel. Wir wollen vielleicht in einigen Monaten den dritten Gottesdienst feiern. Ist das unsere Konstante? Kein Stück. Wenn wir zum Beispiel in 2 Jahren ein neues Gebäude brauchen, ist das unsere Konstante? Einfach nur mehr Leute anziehen. Ihr Lieben, das ist toll, wenn mehr Menschen in die Gemeinde kommen. Aber das ist nicht die Konstante. Wenn wir jeden Sonntag 100-Euro-Scheine verschenken würden, würden auch mehr Menschen kommen. Gar kein Problem. Dann hätten wir auch Platzprobleme. Oder wollen wir einfach nur Leute aus anderen Nationen dazu bekommen? Ist das unsere Konstante? Was soll das also sein? Ihr Lieben, wir starten in diese Predigtreihe. Frei sein, frei bleiben vom Leben in der Familie Gottes. Wir wollen einige wichtige Punkte aus dem Galaterbrief zu diesen Fragen konsultieren. Freiheit ist nämlich der wichtigste Faktor im Glauben, im Leben der Familie Gottes. Und das werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen. Der Galaterbrief ist ein Manifest der Freiheit. Die Freiheit hat einen Grund. Und darüber will ich mit euch sprechen. Das ist die Konstante. Vielleicht wird der ein oder andere merken, dass diese Predigt eher eine Grundlagenpredigt ist. Inhaltlich vielleicht alte Hasen nicht so groß, nur ein neues. Aber es hilft dir hoffentlich, dich zu orientieren. Was für eine Familie sind wir und wo wollen wir hin? Aber es gibt gegebenenfalls auch neue Aspekte, die du an diesem Grund, an diesem Fundament erkennen kannst. Und der Grund für unsere Freiheit, die absolute Konstante unserer Gemeinde, soll das Evangelium sein. Das ist ein Wort, das man schlicht mit frohe Botschaft übersetzen kann. In der römischen Kaiserzeit hießen Botschaften, die vom Kaiser ausgingen oder die sich auf ihn bezogen, Evangelium. Das war Evangelium. Aber was genau ist damit gemeint, wenn Jesus oder wenn Paulus das Wort Evangelium in den Mund nimmt? Und warum ist diese frohe Botschaft immer wieder in Gefahr? Das Thema heute soll also sein, was ist so froh an der frohen Botschaft? Lieber Daniel, du übernimmst in dieser Gemeinde einen Dienst als Verkündiger des Evangeliums. Aber was genau meint das? Wozu verpflichtet dich das? Wenn wir uns mal vorstellen, wir sind 2 oder 5 Jahre weiter und Paulus würde uns so einen Brief schreiben. Was würde denn da wohl drinstehen? Genau dieser Text wie im Galaterbrief? Ihr Lieben, da möchte ich etwas vorwegnehmen. Wenn das der Fall sein sollte, dann haben wir ganz viel falsch gemacht. Worauf müssen wir also in Zukunft achten? Und ich bete, dass am Ende der Predigt wir das alle nochmal klar haben. Das ist unser Ziel. Das ist die Konstante in unserer Familie. Bei allen anderen Veränderungen, das bleibt der Fixpunkt. Darum soll es gehen. Ich starte mit euch in den Galaterbrief, in Kapitel 1, die Verse 3 bis 12. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren wollen und das Evangelium Christi verkehren. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Oder suche ich, menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen und gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Soweit Gottes Wort. Der erste Punkt, wo ich heute mit euch darüber nachdenken möchte, ist: Die frohe Botschaft ist eine Kraft. Paulus benutzt immer wieder dieses Wort Evangelium in diesen einigen Versen. Schaut euch diesen Satz, diesen Teil in Vers 6 mal an. Da sagt er, Paulus sagte, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell abwendet zu einem anderen Evangelium. Und wenn man diesen Satz mal ein bisschen genauer anschaut, dann könnte man sich die Frage stellen, was ist denn das andere? Dann würde man ja sagen, von einem richtigen oder von dem wahren Evangelium. Das hätte man ja erwarten können, dass er sagt, hier schreibt, also das ist, da auf der einen Seite ist das andere Evangelium und hier ist das wahre Evangelium. Hätte man ja in diesem Text erwarten können, oder nicht? Hat er aber nicht geschrieben. Paulus hat Folgendes geschrieben. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, und damit hat er ein Synonym gesetzt für das, was Evangelium ist, dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, das ist Evangelium, hinwendet zu einem anderen Evangelium. Wir haben hier also auf dieser Seite ein Synonym für das, was Evangelium ist, nämlich berufen zu sein durch die Gnade Jesu Christi. Und was sagt das aber über die Kraft Gottes aus? In der Bibel, wenn dort das Wort berufen benutzt wird, kaleo, wenn das in Bezug auf Gott benutzt wird, dann ist damit immer Kraft verbunden. Bei uns Menschen ist das ja manches Mal so, wenn wir rufen, dann ist das völlig wirkungslos. Ich möchte das verdeutlichen an einem Beispiel. Wenn ich meine Kinder, meinen Sohn speziell, rufe abends, Essen ist fertig, runterkommen, dann habe ich ihn gerufen. Dann passiert 10 Minuten lang nichts. Hallo, Essen ist fertig, komm jetzt runter, kommt die Antwort. Ganz kurz noch, ich muss noch schnell was zu Ende machen. Kennt ihr das? Also es ist ein Unterschied zwischen Kinder rufen und Kinder an den Tisch herunterzubekommen. Das ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass dein Rufen nur ein Rufen ist. Es ist ein Rufen, aber halt ist keine Handlung damit verbunden. Es bedeutet, einen Wunsch auszudrücken, dass man etwas gerne hätte. Aber es ist noch längst keine Handlung damit verbunden. Es bedeutet noch lange nicht, dass das Kind auch etwas tut. Aber das ist das absolute Gegenteil von dem, was die Bibel darunter versteht, wenn Gott ruft. Gottes Wort ist Aktion. Gottes Wort ist Tat. Schaut mal rein, wenn Gott sagt, es werde Licht, dann sagt Gott nicht, oh, ich muss mal kurz hingehen und gucken, wo der Schalter geblieben ist. Kein Problem, Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Oder wenn Jesus im Boot aufsteht und zu dem Sturm spricht, sei still, schweig. Der Sturm geht sofort runter. Jesus sagt nicht, ich muss jetzt erst mal gucken, wo ist der Ventilatorknopf, irgendwie, ich muss den Wind runterfahren. Überhaupt kein Problem. Der Sturm ist still. Und wenn Jesus vor dem Grab von Lazarus steht, dann sagt er, Lazarus, komm heraus. Und er kommt heraus. Er holt kein Defi, wo er erstmal in die Grabkammer reingeht und den Defi-Bund ausprobiert. Nach 3 Tagen wäre das auch ziemlich sinnlos gewesen. Lazarus kommt heraus auf das Wort von Jesus hin. Wenn Gott spricht, wenn Gott ruft, dann hat das Kraft. So kannst du dir also die Frage stellen, habe ich das wahre Evangelium in meinem Leben wirklich erlebt? Du merkst, dass da etwas passiert in deinem Leben. Da passiert etwas mit mir. Das muss nicht zwingend emotional sein. Es kann auch auf der rationalen Ebene sein, aber du spürst, da ist eine Kraft, die dich ruft. Wenn dieser Ruf dein Herz noch nicht erreicht hat, dann hast du das Evangelium noch nicht erlebt. Die frohe Botschaft ist eine Kraft. Man kann bei dem Galaterbrief an vielen Stellen den Römerbrief quasi 1:1 daneben legen und hat oft ähnliche Themen. Im Römerbrief heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Merkt ihr, was Paulus hier sagt? Paulus sagt nicht, das Evangelium hat eine Kraft. Paulus sagt nicht, das Evangelium ist das Ergebnis der Kraft von Gott, sondern er sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Jesus Christus, sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung, das kann jedes Leben verändern. Egal, ob du denkst, dein Leben ist relativ moralisch in Ordnung oder nicht, ob du denkst, die Sünde in meinem Leben ist so groß, keine Chance mehr, hat Kraft, um dein Leben zu verändern. Du kannst es definitiv nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Das wahre Evangelium ist also Gott, der euch durch die Gnade Christi beruft. Und wenn Gott ruft, dann passiert auch etwas. Das ist Rufen mit Aktion. Wir haben natürlich noch die Freiheit, Nein zu sagen. Aber du spürst, Wenn du zu Gott Nein sagst, du spürst, es steht draußen jemand, der hat Kraft, dich zu rufen. Du hast die Freiheit zu sagen, nein Gott, bleib du draußen in meinem Leben. Aber wenn du ihn reinlässt, wenn du umkehrst zu Christus, wird es dein ganzes Leben verändern. Das war die Botschaft seit 2000 Jahren von dem, was das Evangelium ist. Lieber Daniel, liebe Gemeinde, Christsein bedeutet, die Kraft Gottes ist wirksam geworden in meinem Leben. Und das bekenne ich. Gott hat mich gerufen und da kam eine Kraft in mein Leben und das ist die Kraft Gottes. Oder um es mit den Worten aus Jesaja auszudrücken, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Hier ist ein Herrschaftswechsel, der hier deutlich wird. Du gehörst mir. Lieber Daniel, das soll deine Botschaft sein. Durch die Gnade Christi, Gnade kann man auch mit Geschenk übersetzen. Also durch das Geschenk Jesu sollst du losgehen und rufen und sollst dir sicher sein, es ist eine Kraft dahinter, wenn du das sagst. Gott ruft dich, lieber Mensch, das soll deine Botschaft sein. Gott ruft dich, lieber Teenager, auch wenn du viel falsch gemacht hast. Gott ruft dich, lieber Jugendlicher, egal wie groß deine Sorgen sind, egal wie viele Sünden in deinem Inneren, auf deinem inneren Konto sind, Gott ruft dich, das soll deine Botschaft sein. Das soll unsere gemeinsame Botschaft als Gemeinde sein. Das gilt nicht nur für dich, sondern es gilt für uns als gesamte Gemeinde. Lasst uns in diesem Selbstbewusstsein unterwegs sein. Wenn wir das Evangelium predigen, egal in der Familie, egal ob am Arbeitsplatz, in der Uni oder an der Schule, es hat eine Kraft. Das Evangelium hat Kraft. Paulus spricht dann hier von dem verkehrten Evangelium. So heißt es dann, es gibt nun einige, die euch verwirren wollen, das Evangelium verkehren. Das ist die zweite Botschaft, das verkehrte Evangelium. Metastrepho ist das griechische Wort, was Paulus hier benutzt. Das kommt nur zweimal in der ganzen Bibel vor. Also die absolute Umkehr, die andere Stelle im Apostelgeschichte 2, Vers 20, da wird es benutzt, um deutlich zu machen, die Verwandlung der Sonne in Finsternis. Wie wir gerade in Vers 6 gesehen haben, bedeutet, dass das Evangelium bedeutet, Gott hat durch die Gnade Christi gerufen. Paulus sagt hier also, es ist ein riesiger Unterschied, ob ich sage, ich habe Gnade von Gott empfangen und aus diesem Grund, weil ich diese Kraft an mir wirksam werden lassen habe, lebe ich jetzt ein anderes Leben. Also wenn ich sage, ich habe erstmal Gnade von Gott empfangen, ich bin von Gott beschenkt worden, das ist die eine Seite, das ist Evangelium. Und es ist genau das Gegenteil, wenn ich sage, ich habe ein gutes Leben gelebt, ich habe alle Gesetze gehalten und aus diesem Grund habe ich Gnade von Gott empfangen. Das heißt also, Gott musste mich ja quasi beschenken, weil ich ja so toll war und weil ich irgendwelche Gesetze eingehalten habe. Das ist nämlich das, was im Hintergrund steht im Galaterbrief. Dass da Leute gesagt haben, Jesus, schön und gut, aber du musst noch etwas dahin zutun, plus Jesus und. Dann wird es immer gefährlich. Er sagt, das ist die Veränderung des Evangeliums. Wo also aus dem Ruf Gottes als ein Geschenk, das durch Jesus möglich wurde, wo das verändert wird, da haben wir ein anderes Evangelium. Und das kann ganz christlich klingen, das kann ganz fromm sein. Da haben die vielleicht sogar die Bibel in der Hand. Und natürlich geht es um Heilsfragen, wir haben auch recht, klar. Aber es ist trotzdem falsch. Wenn wir zu Christus irgendetwas hinzuführen, wenn wir zu diesem Rufen Gottes, der uns aus Gnaden ruft, etwas hinzufügen, dann haben wir ein anderes Evangelium und können uns sicher sein, dass nicht mehr der Heilige Geist ist, der das inspiriert hat. Wahres Evangelium bedeutet also, von Gott berufen, aus der Gnade Jesu Christi ein neues Leben leben zu können. Das ist der Fixpunkt. Das ist der Ausgangspunkt für das Verständnis der gesamten Heiligen Schrift. Paulus sagt in Vers 8, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, der sei verflucht. Paulus macht hier ganz deutlich, wie dramatisch der Abfall geworden ist. Da kamen Leute in die Gemeinde, ja, Jesus ist gut, aber noch weiter, Jesus plus. Das wird gefährlich. Und er sagt sogar, selbst wenn wir, also das heißt, wenn ich Paulus nochmal kommen würde und euch dann etwas anderes predigen würde, oder wenn die Engel aus dem Himmel kommen würden, und das war übrigens nicht ungewöhnlich im neutestamentlichen Kontext. Die Engel haben häufig eine wichtige Aufgabe übernommen. Wir denken mal an Maria, Weihnachten ist noch nicht lange vorbei. Maria hat einen Engel gehabt, der ihr diese Botschaft gebracht hat, dass sie den Retter der Welt in sich tragen würde. An Weihnachten sind die Engel zu den Hirten gekommen und haben gesagt, dass Jesus geboren wurde. Oder in Apostelgeschichte, der Hauptmann Cornelius, in Apostelgeschichte 10 heißt es, es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die die Italische genannt wird. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm, Cornelius und so weiter und so fort. Also Engel haben durchaus eine bedeutende Rolle im Neuen Testament. Aber Paulus sagt hier, wenn sie euch ein anderes Evangelium bringen, wenn sie dem Evangelium, was ich euch gepredigt habe, irgendetwas hinzufügen oder irgendetwas wegnehmen, dann sollen sie in der Hölle schmoren. Sind sie verflucht. Und von Gott verflucht zu sein, ist dramatisch. Dann sagt er in Vers 10, will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Oder suche ich, menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Paulus sagt, da kommen Leute, die versuchen etwas zu integrieren, was nicht geht. Diese Botschaft muss alleine die Konstante bleiben. Es gibt geistliche Strömungen, die versuchen, diese Konstante in der Familie Gottes zu zerstören. Gibt es in der ganzen Kirchengeschichte, gibt es immer wieder die Versuche, dass man sagt, ja, Jesus, aber. Und ihr könnt euch die Kirchengeschichte danach anschauen. Immer wieder gab es diese Tendenzen. Lieber Daniel, Paulus macht hier ganz unmissverständlich deutlich, wenn wir Menschen gefallen wollen, haben wir ein Problem. Es ist der normale Wunsch, gerade von uns Pastoren, dass wir mit Menschen in Kontakt sind und wir lieben Menschen, gar keine Frage. Paulus sagt nicht, dass wir immer ständig dagegen sein müssen und Stress mit jedem haben müssen, garantiert auch nicht. Paulus war auch kein Querulant. Aber wenn es darum geht, die Botschaft vom Evangelium zu verkündigen und Menschen sagen, tu doch mal was hinzu oder nimm doch mal ein bisschen davon ab, friss mal ein bisschen Kreide, dann bekommen wir ein Problem mit Gott. Liebe Gemeinde, das gilt für uns alle. Wenn wir glauben, dass wir die frohe Botschaft verändern können, dann haben wir ein Problem. Das mag sich besser anfühlen. Es mag den Menschen gefallen. Aber wir bekommen ein Problem mit Gott. Und das wollen wir nicht. Unsere Botschaft, das Fundament, die Konstante unserer Gemeinde ist und bleibt. Gott hat durch Jesus von Nazareth, durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung zum Wohl der Menschen ein für alle Mal gehandelt. In Vers 12 sagt er denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ich finde es immer wieder erstaunlich, gerade in unserer Generation, dass Menschen über den Glauben so merkwürdige Gedanken haben. Ganz häufig wird so dieses Beispiel herangeführt von der Perspektive, dass man sagt, ja, da sind drei Blinde, das ist eine Geschichte, drei blinde Menschen und ein Elefant. Vielleicht schon tausendmal gehört. Vielleicht auch nicht, sonst hört ihr erst das erste Mal. Also, drei Blinde stehen an einem Elefanten und der eine steht am Bein des Elefanten, der andere steht hinten am Schweif oder Rüssel oder Schwanz, wie das heißt, keine Ahnung, und der andere am Ohr. Biologen müssen mit nachher Nachhilfe geben, da weiß ich auch nicht. Und der eine, der Blinde, sagt, dass der Elefant ist wie ein Baum. Der andere sagt, nein, das ist eher wie ein Seil. Und der dritte sagt, nee, das ist eher wie eine große Fläche, der da am Ohr rumpult. Und was mit dieser Botschaft immer rübergebracht wird, ist alles relativ. Und jeder hat nur seine Perspektive auf Gott. Und das ist alles nicht so klar, ob wie wir von Gott sprechen können. Das Problem dabei ist, wer das sagt, der sagt damit, ich nehme mich aus dieser Ebene heraus. Ich gehöre nicht zu den Blinden. Ich bin der Einzige, der sehen kann. Ich bin wirklich weise. Ich finde das ganz schön überheblich. Paulus sagt hier, das ist nicht Menschenwerk. Paulus sagt, alle Menschen sind blind und können es nicht wirklich sehen. Es braucht ein Einwirken aus der Dimension Gottes heraus, aus der Dimension des Sehenden in die menschliche Dimension der Unsehenden, der Blinden, damit wir überhaupt etwas verstehen können. Da ist einer, und das ist genau das, was Paulus hier sagt, da ist einer gekommen, setzt sich mit dem auseinander. Jesus hat von sich selber Dinge gesagt, die sind eine extreme Anmaßung. Ich habe vor einigen Tagen mit jemandem gesprochen, der sagte, ich finde, es ist eine Anmaßung, dass Jesus von sich sagt, ich bin der Sohn Gottes. Und ihr Lieben, wisst ihr was? Wenn Jesus nur ein Mensch war, wenn er ein ganz normaler Mensch war und an einem Kreuz verreckt wäre und einem Grab vergammelt wäre, dann wäre es doch eine unfassbare Anmaßung. Und wir haben diese krasse Herausforderung. Entweder war er das und hat uns vorher alle verarscht. Er hat uns alle betrogen. Bestenfalls war er ein Geisteskranker. Oder er war wirklich der Sohn Gottes. Diese drei Möglichkeiten haben wir nur. Und das müssen wir uns überlegen. Und meines Erachtens geht es darum, dass Paulus hier sagt an dieser Stelle, es braucht eine Offenbarung Gottes. Das heißt also, schaut doch auf Jesus. Jesus sagt, ich bin der Elefant. Ich als Ganzes bin der Elefant. Schaut mich an. Ich bin Gott. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr, wie der Vater im Himmel ist. Da wird vieles klar. Also stell dich bitte nicht hin und sage, ich sehe genau, was das ist. Diese Dimension Gottes ist nur durch Jesus Christus möglich, sie zu erkennen. Es sei denn, du zweifelst an Jesus Christus. Das bleibt natürlich unbenommen. Die frohe Botschaft, also diese Offenbarung von Jesus Christus, das soll das Zentrum dieser Gemeinde sein und bleiben. Und diese frohe Botschaft, Daniel, das soll der Mittelpunkt deines Dienstes sein. Liebe Gemeinde, frei sein, frei bleiben. Darum geht es im Wesentlichen. Und lass uns immer wieder schauen, haben wir die Gefahr gehabt, dass da sich etwas hineingeschlichen hat, dass das ein anderes Evangelium wurde? Ist Jesus Christus das Zentrum unseres Lebens und unserer Verkündigung? Und lasst uns gemeinsam als Gemeinde beten. Lasst uns wirklich beten dafür, dass wir diese frohe Botschaft weitergeben können. In diesem inneren Vertrauen, wenn ich das Evangelium verkündige, dann hat es eine Kraft. Und dass wir für dich beten, Daniel, dass du diese frohe Botschaft bekannt machen kannst in einer jungen Generation in dieser Stadt. In Kolosser 4 heißt es, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können. Da betet Paulus an diese und bittet die Gemeinde in der Fürbitte, ihn dafür zu beten, dass sich Türen öffnen. Und lass uns das beten, dass sich in deinem Leben, Daniel, Türen öffnen für das Evangelium und für jeden Einzelnen von uns, dass sich Türen öffnen, dass wir beten, Gott, zeig uns, wo bist du schon am Ende, wo bist du schon am Wirken hinter der Tür? Wo hast du schon in die Herzen von Menschen hineingesprochen und wo sie nur die Tür aufmachen müssen und wir das Evangelium da hineinsprechen können und ein Leben sich verändern können? Lass uns so unterwegs sein. Und wir wollen in dieser Freiheit leben als Gemeinde und uns das nicht wieder gefangen nehmen lassen. Keine neuen Gesetze, keine Pflichten und keine menschlichen Konstrukte. Nichts soll uns von dieser Freiheit wieder soll uns diese Freiheit wieder rauben. Liebe Gemeinde, ich komme zum Schluss. Wir glauben, dass das Evangelium Kraft Gottes ist. Diese frohe Botschaft hat die Kraft, unser Leben und das Leben von Menschen, die wir lieben, zum Guten zu verändern. Und das soll jetzt nicht der Aufruf sein, dass wir alle Leute dichtschwallen und vollquatschen. Es soll so sein, dass wir geistlich wachsam sind, geistlich wachsam unterwegs sind. Gott, wo willst du mich gebrauchen? Wo ist eine offene Tür? Es hat mal jemand gesagt, verkündig das Evangelium und wenn es nötig sein sollte, dann auch mit Worten. Verkündig das Evangelium und wenn es nötig sein sollte, dann benutzt auch Worte dazu. Und wenn du jetzt heute hier bist und merkst, dieser Gott lebt noch nicht in meinem Herzen, dann möchte ich dich jetzt rufen. Dann möchte ich zu deinem Herzen sprechen. Ich möchte, dass du verstehst, Gott möchte, dass du zurückkommst zu ihm. Dass du nach Hause kommst, dass du ankommst. Und das ist eine der Kernbotschaften von unserer gesamten Gemeinde. Wir möchten Menschen begleiten, dass sie nach Hause kommen zu Gott. Und Gott möchte, wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dass du sein Kind wirst. Ich bin mit Gott nicht in Verbindung, magst du vielleicht denken. Aber ich bin bereit, mein altes Leben zu verlassen und diesem Jesus nachzufolgen, mich ganz auf ihn einzulassen. Und da passiert dann etwas in der unsichtbaren Welt. Wir können Jesus ja mit unseren natürlichen Augen nicht sehen. Aber wir glauben, dass Gott da ist und dass er uns hier sieht, weil er in einer anderen Dimension ist. Und wir dürfen unser Herz öffnen, ankommen bei Gott, ihm vertrauen. Möchte ich dich einladen, dass wir jetzt gleich ein Gebet zusammen sprechen. Bitte steht doch alle zusammen auf. So ein Gebet kann ein erster Schritt sein, gewissermaßen das Herz zu öffnen für die Dimension Gottes. Dass diese Kraft in deinem Leben wirksam werden kann. Die Heilige Schrift spricht davon, dass das Reich Gottes, Jesus das Reich Gottes verkündigt hat. Und ich stelle mir das wirklich so vor, es gibt ein Reich, ein unsichtbares Reich und du hast Jesus König, Jesus der Herr. Und wenn du merkst, dass der Heilige Geist dich zieht, gewissermaßen an diese Grenze, dann kannst du durch ein Gebet sagen, Jesus, lass mich rein in dein Reich. Nimm mich auf in deinem Königreich. Ich möchte, dass du der König und der Herrscher in meinem Leben wirst. Und ich habe heute Morgen nochmal so gebetet. Ich möchte beten, dass dieser Ruf dein Herz erreicht. Ich rufe dich im Auftrag meines Königs. Ich rufe dich im Auftrag von Jesus Christus. Komm nach Hause. Lass uns unsere Augen schließen zum Gebet.